Ja, der christliche Glaube ist nichts Theoretisches, es ist was ganz Praktisches. Und das ist einfach eine ganz kleine praktische Möglichkeit, eine Stimme zu sein in unserer Gesellschaft für das Leben, für die, die keine Stimme haben. Also da lade ich dich auch herzlich ein, da zu überlegen, ob du da dabei sein möchtest, mitzugehen. Genau. Wir möchten jetzt eintauchen in Gottes Wort und möchten von Gott hören. Und dafür sind wir momentan in dem Hebräerbrief. Wir sind dort schon ein paar Wochen, aber wir waren da schon länger. Wir sind eigentlich schon 10 Kapitel mit einer Pause von einem Jahr, aber 10 Kapitel in diesem Buch drin. Und für die letzten 5 Kapitel hat er relativ detailliert, relativ langatmig vielleicht für uns, über Priestertum geredet, über den Tempel geredet, über das Heilige und das Allerheilige geredet und hat 5 Kapitel lang uns versucht zu erklären, was dieses ganze Ding eigentlich auf sich hat, dieses Tempel, Priester, Opfer und so weiter. Und jetzt nach 5 Kapitel kommt der Punkt, wo er sagt, und deshalb mach Folgendes. Also er hat 5 Kapitel Vorspann oder eigentlich 10 Kapitel, das ganze 10 Kapitel. Und jetzt sagt er, und aufgrund von diesen 10 Kapiteln, jetzt mach Folgendes. Und das Folgende, das sind 3 Sachen, die er jetzt sagen wird heute, die wir ja gleich lesen werden, wo er sagt, diese 3 Dinge, aufgrund von dem, von den Opfern, von Tempeln und so weiter, von dem, wer Jesus ist, diese 3 Dinge lade ich dich ein, jetzt zu tun. Also relativ langer Vorspann. Manchmal denkt man sich bei einem Redner, boah, der redet aber lang, bis er zum Punkt kommt. Also der Hebräer-Prediger hat 10 Kapitel geredet. Ja, also ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich zu meinem Punkt komme. Ja. Also wenn du da bist und eine Bibel da hast, also jeder ist da, aber wenn du eine Bibel da hast, dann schlag bitte auf Kapitel 10. Wir werden jetzt dort ab Vers 19 das anschauen, was es da geht. Genau, ab Kapitel 19. Und das, was wir gleich lesen werden, das ist eigentlich nur ein Satz. Also ich habe die Gabe, lange Sätze zu schreiben, schön verschachtelt und so weiter. Gell? Aber ich glaube, der Autor vom Hebräerbrief, der schlägt mich noch. Also das sind nämlich, 6 Verse bei uns in unseren Bibeln. Im Griechischen ist das einfach ein Satz. Und in diesem einen Satz packt aber so viel rein und das möchte ich mit euch heute gemeinsam anschauen. Da heißt es Folgendes, in Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also er sagt da, oder man könnte sagen deshalb, weil das Ganze da war, deshalb möchte ich ihr Brüder und Schwestern aufgrund von Jesu Blut haben wir diese Freimütigkeit, haben wir Eingang zum Heiligtum, das Heiligtum vom Tempel. Ich habe da ganz bewusst ein bisschen eine Übersetzung gewählt, die ein bisschen genauer ist, würden die anderen sagen, die anderen würden sagen altmodischer. Aber da können wir ein bisschen tiefer noch eintauchen in das, was Ernst da eigentlich sagen will. Er sagt, deshalb, aufgrund von den letzten 10 Kapiteln, Folgendes. Wir haben Eingang in das Heiligtum. In diesen Tempelbereich. Wir haben lange darüber geredet, dass dieser Tempel verschiedene Bereiche hat. Und in diesen letzten Bereich darf nur einmal im Jahr eine Person rein. In den anderen Bereich dürfen jeden Tag gewisse Personen rein, die Priester. In dem Bereich davor dürfen Juden rein und in dem Bereich davor dürfen dann die Heiden rein. Also es ist ganz genau gegliedert, wer wo wie nahe zu Gott kommen kann. Aber wir haben jetzt Eingang in das Heiligtum. Das heißt, in den Bereich, der am nächsten ist zu Gott. Ich habe bei mir im Garten jetzt kein Tempel und keine Stiftshütte stehen, aber vielleicht kennst du das, du bist beim Konzert, hast Tickets gekauft, und da hat man ja auch bei einer Auswahl, gell, okay, wie viel Geld will ich ausgeben, gell, wie weit sitze ich vorne, gell, und die höchste Kategorie sozusagen, das ist der VIP-Bereich, gell, oder vielleicht sogar der Backstage-Bereich, wo du dann den Künstlern persönlich die Hand schütteln darfst. In diesen Bereich kommt aber nicht jeder rein. Also da muss man zahlen dafür. Und vielleicht auch den einen oder anderen kennen, Vitamin B. Gell? Und wenn du das aber hast, dann hast du Zugang. Nur ganz gewisse Personen. Und er sagt jetzt da, weißt du was, Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann hast du Zugang nicht nur in den Vorhof, nicht nur in den Innenhof, nicht nur in den Bereich der Stiftshütte, nein, in den Bereich, der direkt in der Gegenwart Gottes ist. Und der ganze Tempel ist ein Bild für Gott. In anderen Worten, du hast Zugang zum Schöpfer des Universums, der das ganze Universum in seiner Hand haltet. Jeden Tag, jederzeit. Und wie? Wie hast du Zugang? Welches Wort steht da? Schönes altes Wort. Mit Freimütigkeit. Ja, wie gesagt, altes Wort, aber es drückt was Cooles aus. Das steckt das Wort Mut drin. Man könnte auch sagen, mit Freiheit, mit Offenheit. Stell dir vor, da ist ein Konzert und es gibt eben diesen VIP-Bereich, diesen Backstage-Bereich und da vorne stehen zwei so richtige Kästen, gell, und die schauen halt, dass halt da nur die richtigen Leute reinkommen. Würdest du jemals da einfach hingehen, ohne dass du ein Ticket hast, ohne dass du bezahlt hast, wenn die da so dort stehen? Also ich würde es mir nicht trauen, vielleicht bist du da anders gebaut. Ja. Aber wenn ich ein Ticket habe, dann gehe ich hin zu denen, auch wenn die noch so große Kästen sind, und vielleicht rede mit denen über meinen Hund oder was und mache einen Witz und so. Warum? Weil ich ganz gelassen bin. Weil ich weiß, ich habe diesen Zugang. Und er sagt, hey, du hast auch diesen Zugang zu Gott. Mit Freimütigkeit. Da sind keine Fragen. Darf ich zu Gott kommen? Bin ich gut genug? Will Gott mich? Sieht Gott mich? Na, mit Freimütigkeit. Du darfst so kommen, wie du bist. Du hast Eingang in das Heiligtum. Denn den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Also er sagt, diesen neuen Weg, diesen lebendigen Weg, den hat Jesus gemacht durch diesen Vorhang hindurch, haben wir lang geredet, dieser Vorhang, das war richtig dick, das war eine Trennung, den hat er zerrissen. Da steht dieses Bild, dieser Vergleich da zwischen Vorhang und seinem Fleisch, also sein Körper, wo sein Körper zerrissen worden ist, ist auch dieser Vorhang zerrissen worden. Du hast Zugang zu Gott. Er zeichnet da dieses Bild für einen Juden, der jeden Tag mit diesen Tempeln und Opfern und so weiter konfrontiert ist. Wow, der kann nur gestaunt haben, der kann nur gedacht haben, wow, das ist ja gewaltig. Und weil wir das alles haben, er ist immer noch bei der Einleitung, kommt gleich zu den drei Punkten, und weil wir, noch einmal, und da wir einen großen Priester haben über das Haus Gottes, folgendes. Und jetzt kommen wir zu diesen drei Sachen, die er sagt, die du und ich aufgrund von diesem ganzen Thema machen dürfen oder machen können oder machen sollen. Er sagt Folgendes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. So lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Okay, schöner verschachtelter Satz. Was sagt er da? Er sagt, du hast diesen Zugang. Du hast diesen Zugang zu diesem VIP-Bereich sozusagen in die Gegenwart Gottes. Aber gehen musst du selber. Es hilft mir nichts, wenn ich die Karten habe zu dem VIP-Bereich und ich sitze daheim auf der Couch. Hilft mir genau gar nichts. Ich muss jetzt hinzugehen zu diesem Bereich. Und er sagt, hey, du hast diese gewaltige Möglichkeit. 10 Kapitel sagt er dir, wie gewaltig und wie verrückt es ist, dass wir diesen Zugang haben. Und dann noch 10 Kapitel sagt er dir, und weißt du was? Und jetzt liegt es an dir, ob du gehst oder nicht. Gott zwingt dich nicht dazu, zu ihm zu kommen. Er sagt, nicht, du musst. Er sagt, hey, ich habe den Weg geschaffen. Und jetzt liegt es an dir. Möchtest du? Stell dir vor, du gehst heute raus bei der Tür, gehst da links und vielleicht auch bei dem Haus da drüben, steht ein großes Schild. Gratis Essen, gratis Mittagessen. Die Tür weit offen, gell? Es riecht schon gut. Gell? Nur wenn du reingehst, trägst du das. Wenn du vorbeigehst, das Essen ist da. So dieser Zugang zu Gott ist da, sagt der Autor vom Hebräerbrief. Die Frage ist, was machst du damit? Gehst du rein? Und er sagt dann, bei diesem ersten Punkt sagt er 4 Sachen, wie wir das machen können. Das erste ist, er sagt, mit einem wahrhaftigen Herzen. Wahrhaftiges Herz. Also, weiß ich nicht, was kann man sich darunter vorstellen? Mit einem wahren Herzen im Griechischen. Mit einem echten Herzen. Mit keinem falschen Herzen. mit einem Herzen, das einfach so ist, wie du bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte in meinem Leben, vielleicht bist du da ganz anders, ich beobachte in meinem Leben, ich bin oft ein Chamäleon. Mit gewissen Leid bin ich anders wie mit anderen Leid, obwohl ich das vielleicht gar nicht will. Aber wir sind oft so, wir Menschen. Ja, das sind meine Freunde, mit denen habe ich einen gewissen Umgang, mit denen rede ich auf eine gewisse Art und Weise. Und dann in der Arbeit bin ich vielleicht ein bisschen professioneller, ein bisschen seriöser, ein bisschen gehobener. Vielleicht, wenn der Chef sogar da ist, na, dann werde ich noch irgendwie noch ein bisschen anders vielleicht sein, wie ich dann vielleicht zu Hause bin, mit meinen Kindern oder in der Gemeinde. In der Gemeinde werde ich vielleicht auch andere Sachen sagen oder mich anders verhalten, wie woanders. Wir sind Chamäleons. Also ich vielleicht, vielleicht du. Und Gott sagt, hey, wenn du zu mir kommst, brauchst du kein Chamäleon sein. Du darfst und du sollst so kommen, wie du bist. Mit deinem echten Herzen, mit allen Ecken und Kanten, mit allem, was du mit dir umtragst, mit deinen Zweifeln, alles, was in dir ist. Du darfst und sollst zu Gott so kommen, wie du bist. Gott will dein echtes Herz. Und so mit wahrhaftigen Herzen, das Erste. Das Zweite, in völliger Gewissheit des Glaubens. Völliger Gewissheit. Das heißt, du darfst dir sicher sein. Ich habe schon vorher beschrieben, wie man diesen Zugang hat, gell, zu diesem VIP-Bereich. Du darfst auf diese Leute zugehen und darfst einfach wissen, hey, nicht aufgrund von mir, was ich mache, wer ich bin, sondern aufgrund von diesem Ticket, aufgrund von dem Zugang, den ich habe. Im Römer 8,1 heißt, es gibt deshalb keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Jesus sind. Es gibt diesen Zugang. Der ist da. Und du darfst zu Gott kommen mit Sicherheit. Drittens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen. Jetzt wird noch einmal wird da ein Vergleich gezogen zu etwas, was er schon lange gesagt hat. Besprengung der Herzen. Man kennt das in unserem Bereich vielleicht eher so von katholischen Messe oder so, von einer Weihe, wo der Priester dann etwas besprengt, gell, und das dann weiht. Der gleiche Gedanke, und das hat es auch damals gegeben im Judentum, dass die Priester gewisse Sachen geweiht haben und besprengt haben. Wir haben gerade vorher gelesen, im Kapitel 9, ich glaube, das war Vers 18, in Kapitel 9, Vers 18, gehen wir zurück, Hebräer. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst, auch das ganze Volk. Also als der erste Bund, der erste Vertrag Gottes mit seinem Volk eingeführt worden ist, hat er das Volk besprengt. Die Stiftshütte und auch die Menschen, gell? Und da sagt er, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Also das war im ersten Bund. Und jetzt sagt Gott, hey, in diesem zweiten Bund, in diesem neuen Bund, möchte ich dein Herz besprengen. Er bleibt an diesem Bild. Er sagt, hey, ich möchte dein Herz ihm weihen. Und das ist etwas nicht, was wir tun, sondern was Gott tut. Das ist, im Griechischen ist das im Perfekt, das heißt in der Vergangenheit, das ist einmal passiert und hat Auswirkungen für immer. Das ist der Gedanke von dieser griechischen Zeitform da. Gott hat dein Herz besprengt, los vom bösen Gewissen. Was heißt das jetzt, los vom bösen Gewissen? Erinnerst du dich, letzte Woche habe ich darüber geredet, dass wir, wenn wir über Schuld reden, gibt es einerseits diese objektive Schuld, also das, was, wenn ich einen Fehler mache, da bin ich schuldig, dann muss ich die Strafe zahlen. Und wenn die Person sagt, hey, vergib dir, da bin ich frei von dieser Schuld. Wenn die Schuld bezahlt ist, bin ich frei. Aber es gibt diesen zweiten Teil, das ist mein Herz. Vielleicht fühle ich mich immer noch schuldig für das, was ich getan habe. Vielleicht bin ich mir immer noch nicht sicher, wer ich bin. Hat Gott mich wirklich vergeben? Bin ich wirklich frei? Mein Schuldempfinden. Und letztes Mal haben wir darüber geredet, wie diese ganzen alten Gesetze und Opfer nicht fähig dazu waren, dieses Schuldempfinden wegzunehmen. Und jetzt sagt Gott, aber hier, wir dürfen losgelöst von diesem bösen Gewissen, von diesem Schuldempfinden zu ihm kommen. Ich muss nicht wie ein kleiner Hund, der sich unsicher ist, darf ich wohl, könnte es sein, ich bin ja doch gar nicht so gut und wie kann ich noch jemals, ich bin ja kein Hochheiliger und so weiter, irgendwie mich langsam an Gott annähern. Sondern ich darf wissen, mir ist vergeben, nicht aufgrund von dem, was ich gemacht habe, sondern was Jesus gemacht hat. Ich darf zu Gott kommen. Frei von meinem Gewissen. Im 1. Johannes 3 heißt, dass manchmal unser Gewissen uns anklagt. Wisst ihr, was es dann weiter sagt? Aber Gott ist größer als unser Gewissen oder unser Herz. Wenn unser Herz verurteilt, 1. Johannes 3,20, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Herr, das ist so eine gute Nachricht. Gott ist größer wie dein Herz. Und wenn dein Herz dich heute verdammt und sagt, Herr, du bist aber nichts, du bist nicht gut genug, was wissen du schon, warum sitzt du überhaupt da, warum tust du so, als wärst du ein Nachfolger Jesus, dann darf ich dir zusprechen. Gott ist größer. Gott ist größer als dein Herz. Dein Herz ist kein guter Führer. Gott ist. Du darfst vor ihm treten. Und es ist oft so, dass in unserem Leben unser Herz gar nicht so mit der Realität übereinstimmt. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau und die hat gesagt, hey, ich kann einfach nicht singen. Ich kann einfach nicht singen. Und ich habe die Frau dann aber gesehen und ja, okay, sie war jetzt keine Opernsängerin, aber sie hat singen können. Und dann habe ich mal mit ihr ein bisschen mehr geredet und dann sagt sie mir, ja, weißt du, wo ich am Anfang meiner Teenagerjahre, da hat einmal einer einen Kommentar gemacht. Der ist hinter mir gestanden und hat einen kurzen Kommentar. Dass sie halt nicht so schön singt oder ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Aber den Kommentar hat sie in ihr Herz eingelassen. Der hat sie geprägt. Noch, ich glaube, 15 Jahre später habe ich mit ihr geredet. Dieser eine Kommentar. Und so ihre eigene Wahrnehmung hat nicht übereinstimmt mit der Realität. Sie hat singen können, aber sie hat selbst nicht geglaubt. Und so vielleicht glaubst du selber gerade gar nicht, dass du wirklich frei bist, dass du wirklich einen Zugang hast zu Gott, dass Gott dir wirklich vergeben hat. Und so sagt der Autor vom Hebräerbrief, du bist frei. Gott ist größer als dein Herz, als dein Gewissen. Und das Letzte da, du bist am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das Bild ist von einem Priester. Im Alten Testament, die Priester haben sich jeden Tag waschen müssen. Bevor sie da in dieses Allerheiligste gehen, hat es ein Waschbecken gegeben, wo sie sich gewaschen haben. Und dann durften sie wieder in diese Gegenwart Gottes. Der hohe Priester hat genaue Vorgaben gehabt, einmal im Jahr, wie er sich waschen muss, damit er vor Gott kommt. Und Autor vom Hebräerbrief sagt da, Gott hat das gemacht. Er hat sowohl dein Herz, dein Inneres, als auch dein Äußeres. Und das ist ein Bild für dich komplett. Mit jedem einzelnen Haar, mit jeder einzelnen Falten, mit jedem einzelnen, was dich ausmacht, innen und außen, Gott hat dich gereinigt. Viel mehr, wie du es jemals könntest. Und deshalb, lass uns hinzutreten, mit all diesen Dingen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was er dann sagt, er sagt, lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der uns die Verheißungen gegeben hat. Lass uns festhalten. Vielleicht erinnerst du dich, 2025 im Juli hat es in Texas eine große Flut gegeben. Ich glaube, es sind so 140 Leute gestorben damals von dieser Flash Flood. Sehr tragisch. Da gibt es eine Frau, Devin Smith, die war 22 Jahre alt und die ist 30 Kilometer, 20 Meilen lang von diesem Fluss mitgerissen worden. 30 Kilometer, das ist relativ weit. Also das ist bis, was nicht, anderen Ende vom Wörthersee. Gell? Man kann sich das vielleicht irgendwie ein bisschen vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Sie da kämpft, dass sie irgendwie haltet. Und noch 30 Kilometer. Weißt du, was nach 30 Kilometer passiert? Da irgendwie schafft sie es, an einem Baum sich festzuklammern. Und sie klammert sich an diesem Baum fest und bleibt da mehrere Stunden dann auf diesem Baum und wird dann auch gerettet und überlebt. In dem Moment war es komplett wurscht, ob auf diesem Baum Äpfel gegangen sind, ob der schöne Äste gehabt hat, ob die schier waren, ob der grün war oder braun war der Baum. Das einzige Wichtige war, hey, was für ein Fundament hat er? Steht der fest? halte der mein Gewicht aus? Und der Autor vom Hebräerbrief sagt, lass uns festhalten an Jesus, am Bekenntnis von unserer Hoffnung. Warum? Weil er ist treu. Gott ist treu. Das ist die ganze Message. 10 Kapitel lang hat er uns erklärt, wie Jesus treu ist und was er gemacht hat. Und weil er das ist, können wir sicher sein und sagen, hey, lass uns festhalten an dem. Lass uns festhalten an ihm. Und das ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Das macht man nicht einmal, sondern die Frau hat sich immer wieder entscheiden müssen, hey, halte ich mich weiterhin fest? Oder sage ich noch 2 Minuten, ich habe keine Lust mehr oder weiß ich nicht. Nein, ich muss mich entscheiden, halte ich mich fest? Aber es geht nicht um die Größe von meinem Glauben. Es geht um die Größe von meinem Gott. Wie groß ist der Gott? Wie fest ist das Fundament? Nicht von deinem Glauben, sondern von deinem Gott. Lass uns festhalten an ihm, weil er ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Und dann kommt das Dritte. Und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es ist spannend, die ersten 2 Sachen, lass uns hinzutreten mit wahren Herzen zu Gott, lass uns festhalten, die kannst du allein machen. Also da brauchst du keine anderen Leute, du kannst für dich entscheiden, hey, passt, ich halte mich fest an Jesus. Ja, ich trete ein in diese Gegenwart mit ihm immer wieder. Aber das Dritte, das kannst du nicht allein machen. Lass uns aufeinander Acht geben. Und der Gedanke ist der, wenn du auf Jesus schaust und Zeit mit ihm verbringst, dann kannst du nicht anders, wie auch auf die Menschen um dich herum zu schauen. Es geht nicht. Es geht nicht anders. Lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen gerade ein bisschen. Warte mal, das habe ich ja schon irgendwo einmal gehört. Ja, das stimmt. Vor einem halben Jahr habe ich eine Predigt gehalten, genau über diesen Vers, wo wir darüber geredet haben, dass dieses aufeinander Acht geben und anspornen daher kommt von diesen Sporen da. Gell? Vielleicht klingelt das Bild, macht weg Erinnerungen. Diese Sporen da hinten, die verwendet man, um ein Pferd anzuspornen, ist der gleiche Gedanke da. Das ist was Aktives. Es passiert nicht zufällig, sondern du musst dich bewusst entscheiden, hey, ich möchte es. Ich möchte nicht nur an mich denken und mein Glauben und mein Jesus und was ich mache, sondern ich möchte auch links und rechts schauen, wie es denen geht um mich herum. Lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und das Spannende ist, zu was sollen wir uns anspornen? Also dieser Gedanke, zur Liebe und zu guten Werken. Und vielleicht fällt dir das da auf, ich markiere es einmal, vielleicht sieht man es dann eher. Aber du hast 3 Sachen in diesem Text. Du hast Glaube, du hast Hoffnung und du hast Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und du kannst Liebe nicht in der Theorie leben. Du kannst Liebe nicht in der Theorie leben. Du kannst es nicht allein irgendwie machen. Du kannst Liebe nicht praktizieren, indem du Bibel liest. Was? Ja. Du kannst Liebe nicht praktizieren, indem du Bibel liest, sondern Liebe ist was Aktives per Definition. Du kannst nicht dienen, indem du einen Bibelvers auswendig lernst. Du kannst nicht dienen oder Liebe praktizieren, indem du einfach mit jemand redest, sondern du musst es tun. Es ist etwas Aktives. Und deshalb lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir lieben und zu guten Werken. Und dieser Gedanke, ich habe das damals auch gesagt, ich bringe das ganz bewusst jetzt nochmal in Erinnerung, diesen Gedanken da, den kann man zusammenfassen mit einer afrikanischen Denkweise. Wer weiß, von was ich gleich reden werde? Ubuntu, genau. Ubuntu, wenn du nicht weißt, was das ist nicht nur eine Linux-Distribution, das heißt ein Betriebssystem, sondern es ist eine Art zu denken, die eigentlich aus in Afrika in vielen Kulturen vorhanden ist, die ausdrückt, ich bin, weil wir sind. Ich bin nicht nur allein in dieser Welt, ich bin kein Einzelkämpfer auf einer Insel, sondern mein Glaube, mein Leben, alles funktioniert nur, weil wir sind. Das ist Ubuntu. Ubuntu bezieht sich auf Sanftmut, Mitgefühl, Gastfreundschaft, Offenheit gegenüber anderen, Verletzlichkeit, Verfügbarkeit für andere und das Bewusstsein, dass man mit ihnen im Bündel des Lebens verbunden ist. Das ist Ubuntu. Und dieser Desmond Tutu, der sagt, dieses Ubuntu, das zeigt sich ganz klar im Bild der Gemeinde. Die Gemeinde in der Bibel ist kein Add-on, was ich halt hinzufüge, wenn ich Speicherplatz habe am Handy und sonst nicht, was ich tue, wenn es gerade passt oder nicht, sondern die Gemeinde ist ganz zentral zu dem, wer Gott ist. Und deshalb im nächsten Vers heißt es, wie geht es? Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also das ist ein schöner Vers für einen Pastor. Da kann man jetzt so richtig einmal sagen, was Sache ist. Stimmt natürlich. Aber es geht nicht um einen Pastor, es geht nicht um Gemeinde. Sondern es geht darum, wie Gott das Leben als Christ sich ausgedacht hat. Und er hat gesagt, hey, du brauchst andere. Und ich weiß nicht, ob du das glaubst. Er redet dort zu Christen übrigens, gell? Ganz ein Hebräerbrief. Das heißt, er redet zu dir, er redet zu mir. Du brauchst andere Menschen in deinem Leben für deinen Glauben. Andere Menschen brauchen dich für ihren Glauben. Und das kann nur funktionieren, wenn wir einander, miteinander leben. Und ich glaube, wir haben da ein bisschen ein Problem jetzt als Leute im Jahr 2026, weil manchmal reduzieren wir Gemeinde und Gemeindeleben auf eine Predigt. Manchmal wird Gemeindeleben und Gemeinde und alles einfach auf eine Predigt reduziert. Und dann ist die Frage einfach, okay, diese Predigt, sagt die mir was, redet Gott da zu mir, hat er mir was zu sagen? Ja, vielleicht nein, auf der Skala von 0 bis 10 ist es eine 7,5, okay, passt. Wenn das dein Bild von Gemeinde ist und das dein Zugang ist, warum du auch zu einer Versammlung, zu einem Gottesdienst kommst, hey, dann wirst du enttäuscht werden. Und nicht nur wirst du enttäuscht werden, sondern ich behaupte, das ist nicht das Bild, was Gott hat von Gemeinde. Sondern Gemeinde ist etwas, wo wir einander brauchen. Was heißt da, wo wir einander ermutigen? Da, ermutigen und ermahnen, das gleiche griechische Wort, haben wir schon öfter darüber geredet. Wir brauchen einander. Glaubst du das? Ganz persönlich. Darf ich mal noch ein bisschen persönlicher werden? Dieser Vers redet zu dir. Wenn du Teil von dieser Gemeinde bist und von den letzten 8 Sonntagen 7 online dabei warst, dann redet dieser Vers zu dir. Dieser Vers redet zu dir, wenn du Gottesdienst für dich ein Add-on ist oder Hauskreis ein Add-on ist, was du in dein Leben irgendwo reinquetscht, wenn halt gerade passt, wenn das Wetter halt gerade passend ist oder wenn gerade sich ausgeht oder es vom Stress her und so weiter, gell, dann hat er was zu sagen. Aber nicht, um dich zu verurteilen und zu sagen, ah, okay, nein, sondern weil du es brauchst, weil Gott dich so gemacht hat. Du brauchst es. Weißt du, was nach diesem Abschnitt kommt? Nach diesem Abschnitt im Hebräerbrief kommt einer der schwierigsten Texte im ganzen Buch, einer der meistdiskutiertesten Texte im ganzen Buch. Da geht es nämlich darum, können Christen vom Glauben abfallen? Reden wir nächste Woche drüber. Aber bevor er dazu kommt, sagt er, weißt du was? Du brauchst anderen. Du brauchst den anderen, der dir ermutigt. Du brauchst den anderen, der dir mahnt. Und der andere braucht dich. Er sagt, das ist im folgenden Bild. Ich war jetzt noch nie auf einem Gletscher. Vielleicht warst du schon mal auf einem Gletscher. Ich glaube, der Daniel ist unser Gletscherexperte. Aber ich weiß, auch wenn ich noch nie auf einem Gletscher war, allein geht man nicht auf einen Gletscher. Jeder, der sich irgendwie auskennt, weiß, allein auf einen Gletscher zu gehen, ist ein Selbstmordkommando. Warum? Ich meine, das Bild ist noch relativ klar, gell? Okay, da geht eine Schlucht runter, Brücke drüber. Ja, also eigentlich ist es safe. Gell? Aber ein Großteil von einem Gletscher, es schaut schön aus. Es ist weiß, idyllisch, gell? Die Sonne scheint vielleicht sogar, wenn du gehst. Aber irgendwo versteckt sind Gletscherspalten. Und wenn der Boden dann aufgeht unter dir, dann ist vorbei. Also, du hast nicht noch Zeit zum Nachdenken, außer du bist angekettet und die Person hinter dir und die Person vor dir, die eben nicht in dieser Gletscherspalten ist. Dann bist du safe, dann bist du sicher. Und das ist das Bild von Gemeinde da. Vielleicht denkst du, ich brauch's nicht, es geht eh so. Aber auch der vom Hebräerbrief sagt, weißt du, auch wenn alles schön ausschaut, wenn das Wetter schön ist und der Schnee idyllisch ist, du brauchst andere. Dein Herz, dein Gewissen, vielleicht sogar Satan, wird Wege finden, dass du über Gletscherspalten drüber gehst. Und wenn du dann allein bist, du brauchst einander. Das ist Ubuntu. Und weißt du, was da im Abschluss gesagt wird? Oder weißt du, was dieses Wort Versammlung heißt? Das habe ich selber nicht gewusst, bevor ich das diese Woche rausgefunden habe. Das Wort Versammlung wird einmal sonst noch im Neuen Testament verwendet. Das wird verwendet im 2. Thessalonicher 2,1. Da heißt es: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht zu schnell in eurem Verständnis erschüttern und so weiter. Das einzige Mal, wo dieses Wort Versammlung noch verwendet wird, ist, wo Gott seine Gemeinde, das heißt dich und mich, mit Jesus versammelt. Das heißt in anderen Worten, was ist Gottesdienst, was ist Gemeinde? Es ist so wie ein Trailer, von dem es einmal sein wird, wo wir mit Gott feiern werden, wo wir zu Gott geführt werden, wo wir in der Ewigkeit mit Gott feiern. Das ist Gemeinde. Das ist das Bild, was da verwendet wird. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat von einem relativ alten Mann, der nicht mehr lebt, euch mitgeben. Denn wie Eisen Eisen schärft, so vermehrt auch die Gemeinschaft die Liebe. Denn wenn ein Stein an einen Stein gerieben Feuer schlägt, wie viel mehr, wenn Seele mit Seele sich verbindet. Nicht jedoch zur Eifersucht, sondern zur Schärfung der Liebe. Vielleicht spricht dir das mehr an wie dieses Gletscherbild, ganz egal. Der Gedanke ist genau der gleiche. Du brauchst einander. Wir brauchen einander. Und so Gemeinde ist der Ort, wo das ganz praktisch passiert. Gemeinde ist der Ort, wo wir lieben können, wo wir dienen können. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir verletzt werden. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir mit der Person, die echt schwierig ist, Geduld üben dürfen, müssen. Gemeinde ist der Ort, wo wir Vergebung lernen können und müssen und dürfen. Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, so zu werden wie Jesus. Das ist der Ort, den Gott verwenden möchte. Und so diese drei Dinge läutet uns dieser Autor ein. Lasst uns hinzutreten. Wir haben diesen Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott. Ob wir gehen oder nicht, das ist deine Entscheidung. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, an ihm. Weil das Bekenntnis ist tief. Es hat Wurzeln. Er ist treu. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Das ist das nach 10 Kapiteln, was der Autor vom Hebräerbrief sagt, was er möchte und uns einlädt zu leben und zu tun. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, wir kommen vor dich und bekennen, dass wir auch vor dir manchmal Schauspieler sind und auch nicht nur vor Menschen, sondern vor dir vielleicht vorgeben, etwas oder jemand zu sein, der wir nicht sind. Und so bitten wir dich einfach, dass du unser Herz reinigst, so wie es du auch hast in diesen Versen, dass du uns reinmachst und dass wir uns so sehen, wie du uns siehst. Herr, zeige uns, wo in unserem Leben wir uns vielleicht von dir distanziert haben, wo wir gedacht haben, wir brauchen dich nicht oder können es irgendwie auf unseren eigenen Weg machen. Zeige uns, wo wir uns an irgendwelche anderen Sachen festhalten in unserem Leben, von denen wir denken, dass sie wirklich Halt geben, dass sie uns wirklich glücklich machen, die das aber gar nicht machen. Und zeige uns, wo wir ganz praktisch andere für andere sorgen können, andere ermutigen können, gemeinsam leben können. Vater im Himmel, bin ich so dankbar, dass wir einen freien Zugang haben zu dir, einen freien Zugang haben zu deinem Thron und wir da einfach mit Freimütigkeit reinkommen können. Amen.